Spinnst du? Eine Woche in der Psychiatrie. Ein Radio 1 Podcast von Sonja Koppitz. Folge 4. Insomnia. Nicht nur ein Song von Faithless.
Sie wachen auf und wollen nicht arbeiten. Ein Mensch mit psychischer Erkrankung wacht auf und kann möglicherweise nicht arbeiten und damit auch weniger am Leben teilhaben. Heute will ich herausfinden, wie Schlaflosigkeit und Teilhabe am beruflichen und gesellschaftlichen Leben psychische Erkrankungen beeinflussen. Wenn man nachts nicht schlafen kann, ist man tagsüber total kaputt, ausgelaugt, fühlt sich zu nichts fähig. Und trotz der Müdigkeit am Tage kann man in der darauffolgenden Nacht wieder nicht schlafen. Das bekommt auch Dr. Thar, die Oberärztin der psychiatrischen Ambulanz, oft von ihren Patienten zu hören.
Zum Beispiel Schlafstörung, Depression häufig mit Schlafstörung, Konzentrationsstörung. Oder manche Patienten berichtet, dass sie auch immer früh erwachen. Oder manche Patienten berichtet, am Wochenende kann ich mich nicht erholen.
Während meiner depressiven Episoden konnte ich zwar immer einschlafen, aber wachte dann nachts auf und konnte erst nach 3 bis 4 Stunden weiterschlafen, obwohl ich hundemüde war. Oder ich schlief zwar einige Stunden am Stück, wachte aber morgens um 4 auf, weit vor meinem Wecker. Das hatte zur Folge, dass ich mich den ganzen Tag über quälte, wach zu bleiben und dann in der nächsten Nacht wieder nicht schlafen konnte. Das war eines der Symptome über Wochen und Monate hinweg, bis die Depression diagnostiziert wurde. Jetzt, wo ich wieder gesund bin und Ihnen davon berichten kann, bin ich tagsüber wieder fit, obwohl ich diese Woche besonders früh unterwegs bin. 6 Uhr aufstehen, Yoga, Frühstück, Aufnahmegerät einpacken und los in die Klinik. Tag 4. Ich will rausfinden, was es mit diesen Schlafstörungen bei psychischen Erkrankungen auf sich hat. Ich treffe mich heute mit Professor Heidi Danker-Hopfe. Sie leitet am Klinikum Benjamin Franklin das Schlaflabor. Auf dem Weg dorthin begegne ich am Eingang West der berühmten Charité-Katze. Die ist hier bekannt wie ein bunter Hund. Kennen Sie die?
Ja, ich kenne diese Katze, die so ein bisschen wie ein oranger Tiger in Kleinformat aussieht. Ja, die hat sich offensichtlich hier ins Herz der Mitarbeiter und der wechselnden Patienten geschlichen, sodass die wirklich hier sich auch ein bisschen im Foyer unten aufhalten darf.
Und mit Würstchen gefüttert wurde, habe ich gerade gesehen. Diese Katze heißt Lucky. Sie gehört eigentlich einer Frau, die in der Nachbarschaft wohnt und ist auch schon früh wach heute. Manchmal schläft sie auch einfach auf den Stühlen im Eingangsbereich. Lucky Cat, die kann schlafen. Die Menschen, die ins Schlaflabor kommen, nicht. Gerade bekommt ein junger Mann Elektroden auf den Kopf geklebt, damit während des Schlafens später die Hirnströme gemessen werden können. Tut es weh?
Nee, nee.
Und mussten Haare abrasiert werden vorher?
Nee. Ja doch, mein Bart.
Der Bart musste ab?
Ja.
So, die werden jetzt dann nicht mit Padex angeklebt?
Ja, so ungefähr, nein, die werden nicht mit Padex angeklebt, aber mit einem speziellen Klebstoff, der dafür gedacht ist, Elektroden auf dem Kopf zu halten.
Aber hier ist ja auch so eine Art Haube gerade im Einsatz. Was ist das?
Das ist jetzt, um die Dünste von dem Klebemittel abzuziehen.
Ja, der Kleber stinkt aber auch ordentlich.
Wenn dann ausgemessen ist, wo eine Elektrode hin muss, dann wird die dort befestigt und dann wird dafür gesorgt, dass die auch für den ganzen Tag hält. Also wenn wir unsere Patienten bekleben, dann bleiben die auch immer für 2 Nächte drauf. Da wird dann jetzt geguckt, dass da so Hautschüppchen, die da noch drauf sind, ein bisschen wegkommen, damit die Signalqualität gut ist. Damit wir wirklich die Wellen sehen und nicht irgendwelche Artefakte.
Diese ganzen vielen Kabel, die werden dann alle am Ende zu einem Zopf zusammengebunden, sodass man sich dann nachts nicht verheddert, ja?
Genau. War das ein Problem für Sie? Sie waren ja schon nachts bei uns.
Nee, überhaupt keins.
Waren Sie dann nicht irgendwie aufgeregter, weil Sie so angestöpselt waren und dann in einer fremden Umgebung geschlafen haben?
Nee, deswegen eigentlich nicht so. Eher, dass die Ergebnisse verfälscht werden durch meinen Schlaf und da hatte ich Angst davor.
Der Patient ist ja auch noch in unserer Diagnostik. Ne? Wir haben sie noch nicht final diagnostiziert. Wir wollen noch auf ein paar Dinge genauer gucken.
Wie lange dauert so eine Prozedur dann jetzt, das Bekabeln sozusagen?
Also wenn wir für die Nacht verkabeln mit den Beinen und mit der Atmung, Andrea?
Gute Stunde. Anderthalb Stunden mit Beinen, ja, 1,5 Stunden. Aber dann ist man schon ein flinker Kleber. Die Neulinge brauchen länger.
Es heißt, alle psychischen Erkrankungen gehen mit Schlafstörungen einher, mit Insomnie. Insomnia ist also nicht nur ein Song von Faithless. I can't get no sleep. Ein Resultat von Insomnie wiederum ist die Hypersomnie. Kein Weltraumdings, auch wenn es nach Überschall und Warp-Antrieb klingt. Hypersomnie ist eine überdurchschnittlich hohe Tagesmüdigkeit, die im Zusammenhang mit einer Depression stehen kann. Aber wie genau hängen nun psychische Erkrankungen mit Schlafstörungen zusammen? Und damit dann ja auch unsere Leistungs- und Arbeitsfähigkeit? Und wie soll ausgerechnet eine Therapie mit Schlafentzug helfen?
Schlaf ist doch die köstlichste Erfindung.
Das wusste schon Heinrich Heine. Aber Schlaf ist nicht nur köstlich, sondern auch wichtig. Auch für die Psyche. Aber warum eigentlich?
Dem Schlaf werden ganz viele Funktionen zugeschrieben. Schlaf ist wichtig für den gesamten Körper, bringt Erholung, ist für die Stärkung des Immunsystems wichtig, ist für die Prävention von körperlichen, internistischen Erkrankungen, aber auch psychischen Erkrankungen wichtig. In letzter Zeit wird zunehmend auch diskutiert, dass der Schlaf von ganz besonderer präventiver Bedeutung ist, auch für die Alzheimer-Erkrankung, weil gerade im Schlaf, Substanzen im Gehirn abgebaut werden. Und es wird heute noch gesagt, wenn jemand die Funktion des Schlafes findet, bekommt er sicherlich den Nobelpreis.
Aber jeder kennt das ja, dass man nachts mal raus muss, irgendwie, wenn man vorm Schlafengehen noch 3 Liter schwarzen Tee getrunken hat, dass man dann vielleicht auch nicht ganz so gut schläft, nicht sofort wieder einschlafen kann. Ab wann sprechen Sie denn jetzt von einer Schlafstörung?
Wenn die Patienten Beschwerden haben, wenn sie mit der Situation nicht klarkommen, wenn jemand sich sehr gut damit arrangieren kann, 2 bis 3 Mal in der Nacht aufzustehen, zur Toilette zu müssen und dann wieder einzuschlafen, dann besteht vielleicht Bedarf, die zugrunde liegende Erkrankung für das Aufwachen und Aufstehen zu behandeln. Aber wir würden jetzt diesen Patienten nicht zu einem schlafgestörten Patienten machen, wenn das nicht mit einer subjektiven, starken Beeinträchtigung einhergeht. Dann würden wir natürlich schauen, was ist das grundlegende Problem. Aber gerade noch einmal zu diesem nächtlichen Aufwachen. Für die Ostfriesen ist es ganz normal, mehrmals in der Nacht, nach dem Tee, den sie abends noch getrunken haben, aufzustehen und zur Toilette zu gehen. Das haben die aber nicht als schlafstörend dann in den Protokollen notiert.
Während meiner depressiven Episoden war es nicht der Tee in der Blase, der mich gestört hat, sondern kreisende Gedanken, die mich mitten in der Nacht mehrere Stunden wachhielten.
Das würden wir dann schon als Schlafstörung bezeichnen, wenn jemand darunter leidet. Aber da kommen natürlich 2 verschiedene Faktoren dazu. Das frühmorgendliche Erwachen oder nachts Aufwachen nicht wieder einschlafen können. Das sind ja Symptome, die wir als insomnisches Störungsbild bezeichnen wollen. Das finden wir sowohl bei einer Insomnie als schlafmedizinische Erkrankung ohne Depression. Wir finden es aber auch bei Schlafstörungen im Rahmen von Depressionen. Dieses nicht wieder einschlafen können kommt dann zusammen mit dem Trigger. Man ist aufgewacht, weil man ja zum Klo muss und kann dann nicht wieder einschlafen. Wenn man da diesen Auslöser, der dazu führt, dass man aufwacht in der Nacht, vielleicht ausschalten könnte, hätte man auch ein bisschen den Ansatz, vielleicht der Schlafstörung dann entgegenzuwirken. Häufig finden wir aber bei der Insomnie, gerade auch bei der Insomnie im Rahmen von psychiatrischen Erkrankungen wie der Depression, dass das Phänomen auftritt, dass die Menschen müde sind im Sinne von Schlapp und Erschöpfungszustand. Aber wenn man diese Personen dann ins Bett legen würde und sagt, du kannst jetzt schlafen, können sie es in der Regel auch nicht. Also da bleibt der Schlaf aus. Sie fühlen sich erschöpft und müde, schläfrig, aber sie können nicht schlafen.
Das ist ja ein Teufelskreis. Wo auf den ersten Blick habe ich schon öfter gehört, gehen alle psychischen Störungen irgendwie mit Schlafstörungen einher. Stimmt das?
Ja, der Prozentsatz der psychiatrischen Patienten, die auch eine Schlafstörung haben, ist ausgesprochen hoch. Bei der Depression wird das bei über 90% angesetzt. Bei der Depression sind ja auch die Schlafstörungen eines der Kardinalsymptome für die Diagnose. Ja, die gehen miteinander einher.
Die Zusammenhänge zwischen Schlafstörungen und psychischen Erkrankungen sind noch nicht komplett geklärt. Daran forscht Frau Professor Danke-Hopfe.
Wir wissen, dass der REM-Schlaf bei Depressionen stärker betroffen ist als der Non-REM-Schlaf. Wenn wir schlafen, haben wir nicht durchgängig den gleichen Zustand, sondern innerhalb des Schlafes unterscheiden wir leichte Schlafphasen. Wir haben den Tiefschlaf mit besonders langsamen, hochamplitudigen Wellen im Gehirn, die wir dort sehen. Das ist ein Schlaf, der besonders für die Regeneration von Bedeutung ist. Und wir haben den sogenannten REM-Schlaf. REM steht für Rapid Eye Movements, wo wir auch so schnelle Augenbewegungen aufzeichnen im Schlaf und sehen können. Und dieser Schlaf ist offensichtlich bei verschiedenen Erkrankungen, unter anderem bei der Depression, besonders betroffen. Wir beobachten beispielsweise, dass dieser Schlaf, der normalerweise so erstmals nach 90 Minuten auftritt während der Nacht, dass der früher auftritt. Wir sehen auch, dass der anders geartet ist. Diese schnellen Augenbewegungen, die wir zusätzlich aufzeichnen, die treten auch vermehrt auf bei Patienten mit einer Depression. Und man hat auch gesehen, dass Verwandte von depressiven Patienten, die selber aber nicht in eine Depression gerutscht sind bisher, dass die zum Teil auch vermehrte Augenbewegungen haben, sodass es mal eine Zeit lang vor einigen Jahren so war, dass man meinte, dass man mit dieser Häufigkeit der Augenbewegung, der REM-Dichte, einen biologischen Marker sozusagen gefunden hatte für die Depression. Aber wie es immer so ist, dann kommen weitere Untersuchungsergebnisse dazu, sodass das doch nicht so ganz so ein Trademarker ist, wie man sich das vorgestellt hat. Aber trotzdem ist es so, dass der REM-Schlaf das ist, was bei Depression und auch bei anderen psychiatrischen Erkrankungen, wie beispielsweise der posttraumatischen Belastungsstörung, besonders betroffen ist. Die Regulation ist da gestört, aber wie es zu diesen Störungen kommt, das ist im Einzelnen noch zu klären.
Im Schlaf scheint das Gehirn ordentlich zu ackern. Es wird entmüllt, Informationen kommen in Schubladen. Aber im REM-Schlaf kommt es nicht so zur Ruhe, wie es sollte. Man spricht auch von paradoxem Schlaf, weil die Aktivität des Gehirns der des wachen Hirns sehr, sehr ähnlich ist. Trotzdem ist man in diesem Stadium schwer zu wecken.
Das Gehirn ist aktiv, ja, wir sehen es. Aber was es da alles so tut, das muss man dann noch sehen. Also der REM-Schlaf wurde vor einigen Jahren auch stark diskutiert im Zusammenhang mit der emotionalen Gedächtnisbildung. Während der Non-REM-Schlaf, diese langsamen Wellen, der Tiefschlaf mehr diskutiert wird im Zusammenhang mit dem deklarativen Gedächtnis, sprich, wenn Sie jetzt Vokabeln lernen müssen. Und für die Depression ist eben gut belegt, dass das subjektive Empfinden auch mit objektiven Daten recht gut übereinstimmt. Für andere Erkrankungen ist das nicht ganz so deutlich. Wenn wir uns da neuere Meta-Analysen ansehen, dann sieht man, dass die Lage, dass die psychiatrischen Erkrankungen mit Schlafstörungen einhergehen, nicht ganz so eindeutig ist. Aber es stimmt, dass subjektiv eigentlich nahezu alle psychiatrischen Erkrankungen, zumindest bei einem Großteil der Patienten, nicht bei allen, mit den Schlafstörungen einhergehen.
Wenn Schlaf doch so wichtig ist, nicht nur für Patienten mit psychischen Erkrankungen, sondern für den Menschen im Allgemeinen, warum kann dann zum Beispiel bei Depressionen, das finde ich als Laie einen totalen Widerspruch, Schlafentzug helfen als Therapieform?
Ja, das ist in der Tat ein Rätsel, das wir auch noch nicht gelöst haben. Dass kompletter oder auch teilweiser Schlafentzug dazu führen kann, dass sich eine depressive Symptomatik akut deutlich verbessern lässt. Aber der Effekt ist in der Regel ja nicht lang anhaltend, also keine Dauertherapie. Der Schlafentzug dient eigentlich nur dazu, jemanden schnell aus dieser Phase herauszuholen. Wie wir das im Einzelnen erklären können, das ist einfach noch nicht bekannt.
Schlafstörungen und psychische Erkrankungen hängen also miteinander zusammen. Der REM-Schlaf kann gestört sein. Warum? Weiß man nicht. Schlafentzug kann bei Depressionen kurzzeitig helfen. Warum? Weiß man nicht. Schlaf ist wichtig, nicht nur für die psychische Gesundheit, aber die Funktion des Schlafes kennt man noch nicht. Das Schlaflabor ist eine Art Schlafzimmer ohne Fenster. Ein Bett, ein Tisch, ein Stuhl, fertig ist der Lack. Kein Teddy, keine Klinikkatze. Sieht aus wie in einem spartanischen Flughafenhotel. Ich habe irgendwie mehr Gemütlichkeit erwartet. Aber das ist eben krankenhausschick. Ich weiß nicht, ob ich hier schlafen könnte.
Unsere Schlaflabore sind halt Einzelzimmer. Man soll ja auch nicht vom Schnarchen des Bettnachbarn gestört werden. Es sind alle Probanden Video überwacht in der Nacht, weil insbesondere, wenn wir Bewegungsstörungen sehen wollen, müssen wir unterscheiden, ist es eine Bewegung, die aus dem REM-Schlaf kommt, oder ist es eine Bewegung aus dem Tiefschlaf, wie zum Beispiel Schlafwandeln. Also wenn jemand in Schlafdefizit gerät, ist die Wahrscheinlichkeit des Schlafwandelns höher. Aber um das zu unterscheiden, wo die Bewegung entsteht, müssen wir halt dann die Aufzeichnung der Hirnaktivität zusammen mit der Bewegung des Patienten sehen.
Und hier ist noch so ein kleiner Schreibtisch daneben mit einem Monitor. Was passiert da? Wird noch vorher Netflix geguckt vorm Einschlafen? Oder?
Nein, ist nicht so. Da kann man leider nur die Tests drauf machen, die wir im Rahmen von Studien gerne durchgeführt haben wollen. Nein, ist keine Internetverbindung, kann man leider nicht anderweitig nutzen. Ja.
Sieht doch gemütlich aus, jedenfalls erstmal.
Dann haben immer zwei Patienten ein Badezimmer. Und wir haben insgesamt hier bei uns vier Betten.
Patienten, die sind dann logischerweise nachts ja hier zur Überwachung. Und ihre Kolleginnen und Kolleginnen, die müssen dann auch nachts hier Wache schieben, oder?
Genau, wir fahren unser Schlaflabor hier nachts mit freundlichen studentischen Mitarbeitern. Genau, die dann hier nachts anwesend sind. Hier haben wir jetzt gerade unsere Praktikantin. Und Frau Ney, die hier als MTA im Schlaflabor tätig ist. Und die Aufgabe zum Beispiel von Frau Ney ist, unsere Studenten auszubilden, dass die auch all das können, was die hier nachts tun sollen.
Auf einem Monitor sieht man bei der Auswertung der Schlafaufzeichnungen ganz viele Wellen. Sieht aus wie ein Seismograph nach einem Erdbeben Stärke 7.
Hier sind die 6 EEG-Spuren, die wir ableiten. Dieses hier wäre zum Beispiel ein Muster, das wir Schlafspindel nennen.
Also ich sage einfach mal, da ist so ein Trickelkrack-Knoten auf der Linie.
Wie eine Spindel aussehen. Ja, eine Spindel. Und die werden zum Beispiel diskutiert inhaltlich, dass sie eine Bedeutung haben für die Gedächtniskonsolidierung im Schlaf.
Also da bei dieser Spindel, da ist gerade richtig was abgespeichert worden.
Könnte sein. So wird es diskutiert. Aber wir können es ja aus dieser Aufzeichnung nicht sehen. Hier Thorax und Abdomen, die Atemgurte, was die machen. Ein Schnarchmikro haben wir
hier. Sieht schön gleichmäßig aus. Genau. Sieht entspannt aus.
Also beim richtigen Schnarchen sind richtig dicke Signale.
Im Schlaflabor von Frau Danke-Hopfe wird also ein riesiger Aufwand betrieben, um den Schlaf besser zu verstehen und um den Schlaf bei Patienten möglichst auch verbessern zu können. Denn wer nachts stundenlang wach liegt und in ein Schlafdefizit gerät, kann am nächsten Tag nicht besonders gut arbeiten. Ich war monatelang tagsüber nicht nur einfach ein bisschen schläfrig, es gehörte quasi zu meinem Markenzeichen, dass ich ständig gähnte. Mein Hirn fühlte sich an wie Watte. Ich war ununterbrochen müde. Wenn ich nach einer Sendung abends nach Hause kam, fuhr mein Körper manchmal ganz plötzlich alle Systeme runter. Nichts ging mehr. Und nachts lag ich dann wieder wach. Teilweise bin ich dann wirklich um 2 Uhr früh aufgestanden und habe gelesen. Bücher über Bücher. Irgendwas Sinnvolles muss man ja machen. Das Problem war nur der nächste Tag. Wieder aufstehen, wieder arbeiten. Psychische Erkrankungen können also einen enormen Einfluss auf unseren Schlaf haben und damit auch auf unsere Leistungs- und Arbeitsfähigkeit. Diese Erfahrung hat auch Herr K. mit seiner Depression gemacht. Irgendwann war er nicht mehr arbeitsfähig.
Warum hat mich mein Chef zur Seite genommen und mir erklärt, was er da aus seiner Verwandtschaft kennt und mir geraten hat, in die Klinik zu gehen. Er hat gemerkt, dass ich nicht mehr so gut arbeite. Ja, ich bin immer öfter tageweise zu Hause geblieben. Und wenn ich auf Arbeit war, dann war ich eben auch unkonzentriert. Habe nicht mehr so viel geschafft wie früher, nicht mehr in der Qualität wie früher. Ich habe eigentlich seit meinem ersten Klinikbesuch 2011 nie wieder das Niveau erreicht, das ich vorher hatte. Nie wieder. Und ehrlich gesagt, das werde ich wahrscheinlich auch nicht.
Meinen Sie jetzt beruflich oder?
Ja, ja. Immer wieder vierteljährliche Klinikaufenthalte. Da sagte mein Arbeitgeber eines Tages, ich bin Beamter, Jetzt haben Sie sehr viel gefehlt. Wir müssen eine Überprüfung der Dienstfähigkeit vornehmen. Ja? Der Amtsarzt hat 3 sehr lange Gespräche mit mir geführt und stellte mich am Ende vor die Wahl. Entweder ich schreibe Sie komplett dienstunfähig oder Sie kommen für ein Vierteljahr zu uns in die Klinik, vollstationär. Und wir werden mal sehen, was dann hinten rauskommt. Hinten raus kam 50-prozentige Dienstfähigkeit. Oder andersrum 50-prozentige Dienstunfähigkeit. Was leider auch mit sich brachte, dass ich nur noch 50% meiner Bezahlung bekam. Ja.
Hier kommt Karin Neumann ins Spiel. Sie hat Gesundheitswissenschaft studiert und leitet seit 13 Jahren am Benjamin Franklin das Job Consulting. Ein Beratungsangebot für Patienten der psychiatrischen Klinik zur beruflichen Integration und Reintegration.
Ich war noch arbeitsfähig, aber hier sind natürlich Fälle, die vielleicht schon lange raus sind aus dem Job und möglichst, wenn sie hier aus der Psychiatrie wieder rauskommen, nach Hause gehen, vielleicht auch wieder arbeiten wollen. Was machen Sie da?
Also nicht nur arbeiten wollen, sondern es ist wissenschaftlich belegt, dass gerade Arbeit, Tätigkeit, Studium, Schule, also alles, was in diesem Bereich ist, ganz wichtig ist, gerade für Menschen mit psychiatrischen Erkrankungen, dass die eben nicht zu Hause sitzen, dass sich nicht so ein Drehtüreffekt entwickelt.
Was ist denn der Unterschied zwischen Ihrer Arbeit und einem Job-Consulting außerhalb von der Klinik?
Dass ich psychiatrischen Patienten behandle, wie jeden anderen Menschen auch. Dass die Krankheit für mich völlig irrelevant ist, erstmal. Und wenn er arbeiten möchte, dann soll er das auch. Und ich denke, auch jeder mit einer psychiatrischen Erkrankung kann arbeiten. Aber da stoße ich natürlich bei vielen Jobagenturen. Ich begleite auch oftmals Patienten zu Jobagenturen oder zur Rentenversicherung. Häufig auf taube Ohren. Da kriege ich dann zu hören, auch jemand mit so einer Erkrankung, der kann doch nicht mehr arbeiten. Na, warum denn nicht? Hat er gesunde Arme und Beine? Warum soll er nicht arbeiten können?
Was war denn zuletzt ein Problem, wo Sie jemanden ja nicht weiterhelfen konnten?
Das ist ein junger Mann, 22 Jahre alt, mit einer Erkrankung aus dem schizophrenen Formkreis, der unserer Ansicht nach arbeitsfähig war und wir dann einen Antrag auf Teilhabe am Arbeitsleben, wir sagen berufliche Reha, gestellt haben und dieser Antrag ohne unser Wissen in einen Antrag auf Erwerbsminderungsrente umgewandelt wurde. Das dürfen die machen, da kann man wenig Einspruch erheben, weil sonst die Leistungen eben gestrichen werden. Und dieser junge Mann ist jetzt auf Rente bis zu seiner Regelaltersrente, was natürlich eine Katastrophe ist. Es gibt für diese Menschen, die auf Erwerbsminderungsrente sind, die Möglichkeit, noch einen Zuverdienst zu machen. Das sind 3 Stunden am Tag, die arbeiten dürfen, meist so für 1 Euro, 1,50 €. Ist nicht erfüllend für einen jungen Menschen, der auch noch mal was lernen möchte.
Also das heißt, da wird eigentlich der Mensch dann verdammt zum Nichtstun oder gezwungen zum Nichtstun, obwohl er gerne möchte und könnte.
Absolut.
Teilhabe am Arbeitsleben, Erwerbsminderungsrente, das klingt alles wie Gnadenbrot. Herr K. aber zum Beispiel hofft, dass es ihm bald so gut geht, dass seine Dienstfähigkeit auf 75% hochgestuft wird. Er dann wieder mehr arbeiten darf und dadurch auch wieder mehr Geld zum Leben hat. Psychische Erkrankungen und Arbeit sind also ein sensibles Thema, klar. Aber Frau Neumann gibt den Menschen, die sie betreut, immer einen Rat, der mich dann doch überrascht hat.
Die kriegen natürlich von mir immer die Empfehlung, nichts von ihrer psychischen Erkrankung zu sagen. Also auch bei der laufenden Arbeit sollte man möglichst das vermeiden, drüber zu sprechen, weil das doch zu stigmatisierend ist.
Ich habe es am Arbeitsplatz gesagt. War das jetzt ein mega Fehler?
Das müssen Sie wissen, ob das ein Fehler war. Das ist auch nur ein Rat von mir. Ich hatte jetzt eine Dame, die viele Jahre im gleichen Betrieb gearbeitet hat und dann erkrankte, wiederkam, das ganz offen gesagt hat, dann so Sprüche zu hören bekommen hat, naja, nun muss er mal ein bisschen mehr arbeiten und hat gleich einen Burnout.
Aber ist es nicht ein Teufelskreis? Am Arbeitsplatz sage ich es aber lieber nicht, weil ich habe Angst irgendwie vor den doofen Sprüchen der Kollegen oder der Chefetage oder wie auch immer. Man schweigt es dann doch tot. Dann können die Leute ja auch nicht dazulernen, die mich dann doch stigmatisieren.
Absolut. Also ich bin auch für Antistigmatisierung. Es passiert ja auch etwas, zumindest im Bereich der Depression. weil sich ja auch viele Prominente geoutet haben.
Witzig, dass man da schon auch von Outing sprechen muss. Ne?
Ja. Und das hat ja so ein bisschen was bewegt. Aber was jetzt so gerade die Patienten aus dem schizophrenen Formenkreis betrifft oder aus dem Bereich der bipolaren Störung, da ist noch nichts passiert.
Da ist sie also wieder, die Stigmatisierung. Das macht mich nachdenklich. Schließlich merken es Kollegen oder Arbeitgeber doch eh, wenn man krank ist. Wie bei Herrn K., wenn man oft krankgeschrieben ist und einen der Chef schließlich zur Seite nimmt. Und dabei ist es doch so wichtig, trotz oder gerade wegen der Erkrankung irgendwie wieder im Alltag anzukommen, eine Brücke ins Leben zu bauen. So nennt das Frau Dr. Thar, die Oberärztin der psychiatrischen Ambulanz.
Immer dieses Ziel Resozialisierung, diese Brücke zwischen Patienten mit ihrer Umwelt. Weil häufig auch in dieser akuten Phase, diese Depression ist nicht nur gedrückte Stimmung, sondern auch die Brücke zwischen der Person mit ihrer Umwelt. Und daher ist es das Ziel, dass die Brücke wieder zu bauen. Ambulant ist so, dass Patienten arbeiten weiterhin. Er führt weiterhin ihr Leben, ja, hat ganz normale ihren Alltag. Sie haben einmal pro Monat oder alle zwei Wochen einen Termin bei uns. Aber wir versuchen, das Patient weiterhin in ihr Umfeld verbinden, weil das ist wichtig. Ja, Patienten sollen nicht nur Krankenhaus, weil manche Patienten, sie wissen, dass auch Hospitalisierung-Tendenz, dass Patienten im Krankenhaus bleiben und trotzdem Krankenhaus ist nicht ihr Umfeld, ihr Alltag. Unser Ziel ist, Patienten wieder in ihre Umwelt, wieder in ihren Alltag zu integrieren.
Manche Patienten krempeln ihren Alltag aber auch komplett um, wie Herr B. Der hat durch die Therapie seiner bipolaren Störung seinen ganzen Alltag, sein komplettes Leben verändert. Bestimmte Dinge aus seiner Vergangenheit aufgearbeitet und seinen Job hingeschmissen.
Ich habe die Konsequenz gezogen und bin aus dem Arbeitsleben mehr oder weniger ausgeschieden. Bin seitdem nur noch auf eigene Rechnung tätig und lebe praktisch mein Leben. Für mich war das mehr oder weniger so ein Bruch mit dem alten Leben, was mir persönlich sehr gut getan hat. Auch wenn ich jetzt hier ein Interview gebe im Krankenhaus Benjamin Franklin.
Aber damit ich es richtig verstehe, der Bruch, also war denn schon was Positives durch die Krankheit? Also dass Sie was Positives durch die Krankheit quasi erst mit Ihrem Leben gemacht haben?
Es gibt ein tolles Buch, das heißt Krankheit als Weg. Ich würde es fast so umschreiben, dass mich in Summe die Psychoanalyse plus die zwei Auszeiten im Benjamin Franklin nicht nur verändert haben mit der Sichtweise des Lebens, sondern dass die auch so viel Einfluss auf mein Leben hatten, dass sich da viele positive Sachen entwickelt haben. Insbesondere, ich muss nicht mehr 14 Stunden arbeiten am Tag, kann auch einen Sonntag genießen, sehe auch andere Sachen für viel wichtiger, habe auf einmal einen Blick nicht mehr für Zahlen oder für Jahresabschlüsse, erkenne viele Sachen an, die mich einfach viel glücklicher machen als früher mein altes Leben.
Ist ja irre, muss man erst krank werden dafür?
Das ist eine sehr gute Frage. Um ehrlich zu sein, habe ich manchmal das Gefühl, dass ich die mit Ja beantworten müsste.
Leider hat nicht jeder Patient finanzielle Rücklagen und kann einfach hinschmeißen. Aber ich denke, so eine Erkrankung bietet wirklich die Chance, zumindest den Reset-Knopf im Kopf zu drücken und sich sein Leben mal genauer anzugucken. Ich fand das Gespräch mit Herrn B. sehr inspirierend. Dazu muss man allerdings wissen, dass eine manische Phase schon mitreißend sein kann, weil der Patient sehr viel Energie hat. Wenn bei einer bipolaren Störung nicht auch immer wieder eine depressive Phase lauern würde. Morgen an meinem letzten Tag hier in der Psychiatrie erfahre ich, wie Medikamente dabei helfen können und welche anderen Therapiemöglichkeiten es gibt, um Schlaf, Arbeit und Leben wieder zu ermöglichen. Dann hören Sie auch, warum ich fast ohnmächtig geworden wäre und wie bei der Elektrokrampftherapie ein paar Volt Strom gegen Depressionen helfen sollen.
Also wenn dieser äußere Reiz gegeben wird, dann passiert es trotz dieser Muskelrelaxation. Dazu kommt, dass das einmal im Kieferbereich, wenn man so eine Kontraktion hat, das ist einmalig.
Spinnst du? Eine Woche in der Psychiatrie. Ein Radio 1 Podcast von Sonja Koppitz. Produktion Stefan Lindner. Redaktion Gabi Beck.